Wir schreiben das Jahr 1995. Das Komitee, eine militante Gruppe der Berliner linken Szene, verübt einen Brandanschlag auf ein Gebäude der Bundeswehr und bereitet die Sprengung der Baustelle eines Abschiebegefängnisses vor. Die Ermittlungsbehörden bekommen dies mit, die Aktivisten tauchen unter und sind bis heute auf der Flucht. Gut 20 Jahre später macht sich der Filmemacher Sobo Svobodnik auf den Weg nach Venezuela, um Thomas Walter zu treffen, der dort mittlerweile im Asyl lebt. Entstanden ist daraus nicht nur ein Film, sondern auch ein Radiofeature. Und ich habe jetzt Sobo Svobodnik am Telefon. Hallo, schön, dass das geklappt hat.
Moin nach Erfurt. Hallo.
Die Geschichte, die ich jetzt hier nur so ganz kurz skizziert habe, die klingt ja eigentlich wie ein spannender Spielfilm und ist fast irgendwie nicht zu glauben. Wann und wie hast du denn von diesen Geschehnissen erfahren?
Naja, es ist so, ich kenne ja Thomas Walter, bis ich nach Venezuela gereist bin, nicht persönlich. Also ich habe ihn vorher nicht leibhaftig getroffen, aber gleichwohl ist mir die Geschichte natürlich sehr vertraut, und zwar deswegen, weil Thomas Walter der Onkel meiner Tochter ist. Und meine Tochter ist 93 geboren, Thomas Walter ist 1995 abgetaucht. In diesen 2 Jahren haben wir uns nie getroffen, aber ich habe natürlich diese ganze Geschichte, auch der repressiven Verfolgung durch das Bundeskriminalamt und die Bundesanwaltschaft, der Familie und so weiter, hautnah miterlebt. Und deswegen war mir diese Geschichte immer präsent. Und als er dann 2017 wieder erwarten, auch für die Familie wieder erwarten, in Venezuela aufgetaucht ist, entstand die erste Idee, vielleicht diese Geschichte, die ich auch hochspannend finde, irgendwie fürs Kino zu dokumentieren. Hm. So ist es entstanden.
Wir können noch mal ganz kurz zurückrutschen. 20 Jahre früher, Mitte der 90er Jahre, ich selber war da noch Kind, hatte quasi noch nicht so die Antennen auf für politisches Geschehen. Du hast quasi seitdem, ist das für dich schon eine präsente Geschichte, durch quasi die persönlichen Bezüge. Wie würdest denn du sagen, war das in der Öffentlichkeit damals ein Thema? Also war es das oder war das mehr, was so unterm Radar lief, für die Sicherheitsbehörden wichtig war, aber sonst keine große Rolle spielte?
Naja, man muss das natürlich in einem geschichtlichen Kontext, historischen Kontext sehen. 1995, als diese den Dreien vorgeworfene Straftat dieses Abschiebegefängnisses, dieser Anschlag auf dieses Abschiebegefängnis stattgefunden hat, das sind ja paar Jahre, also in diesem Zeitlauf gab es ja eine extreme rechtsextremistische Bewegungen. Mhm. Also man muss sich nur an Rostock-Lichtenhagen und so weiter erinnern, und auch die Kapitulation der Bundesregierung, was die Asylpolitik anbetrifft. Also in diesem ganzen Kontext muss man sozusagen diese Geschichte einordnen, und der Anschlag, der vermeintliche Anschlag, der ja nie stattgefunden hat, hatte schon vor allem in der linken Szene einen großen Widerhall gefunden. Mhm. Also es gab tatsächlich auch viel Solidarität dafür, und also viele Jahre später auch noch. Also in der linken Szene hat es schon sehr großen Widerhall gefunden. Irgendwann natürlich ist die Luft so ein bisschen raus aus der ganzen Sache, und sie sind auch weitgehend, würde ich sagen, fast in Vergessenheit geraten. Mhm. Also nicht bei der Bundesanwaltschaft und auch nicht beim BKA, weil die nach natürlich 25 Jahren alles versucht haben, die drei irgendwie aufzutreiben, was ihnen aber dann doch nicht gelungen ist.
Jetzt muss ich direkt mal eine Frage dazwischen schieben. Für die Sicherheitsbehörden war das immer natürlich über die Jahre ein Thema, für die Öffentlichkeit irgendwann nicht mehr so stark, hast du gesagt. Wie war das denn für die den Familie oder Freundeskreis? Für die waren ja die drei auch quasi von einem Tag auf den anderen vom Erdboden verschluckt und nicht erreichbar, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also das war für die Familie und auch für den Freundeskreis war das natürlich immer ein Thema, auch weil natürlich die Repression von Seiten der Bundesstaatsanwaltschaft viele Jahre noch anhielt und eigentlich bis in die letzte Zeit noch angehalten hat. Also es gab viele der im Umfeld der Dreien Angesiedelten wurden verdächtig, selbst Teil dieses sogenannten Komitees zu sein. Manche wurden in Beugehaft genommen, also die Repression war extremst, ja, und insofern war das natürlich bei den Menschen, so vor allem in dem linken Umfeld, durchaus präsent.
Hm. Jetzt, du hast schon gesagt, vor einigen Jahren hat sich das ein bisschen geändert, beziehungsweise hast du dann auch die Idee gehabt, dazu müsste doch ein Film produziert werden oder irgendwie was Ähnliches. Wie oder warum und wann kamst du denn genau auf diese Idee? Vielleicht kannst du das nochmal näher erläutern.
Ja, also als Thomas Walde und die anderen beiden 2017, also jetzt vor ungefähr drei Jahren, in Venezuela aufgetaucht sind, die waren ja bis dahin tatsächlich wie vom Erdboden verschluckt, hat sich Thomas bei seiner Familie natürlich als erstes gemeldet, weil die Familie für ihn immer eine große Rolle gespielt hat. Und da ich ja auch irgendwie ein Teil der Familie bin, habe ich da von Wind bekommen und habe dann auch mit ihm sozusagen mich ins Benehmen gesetzt. Und so entstand dann langsam, aber sicher so die Idee, dass zumal er sich auch sozusagen wieder unter seinem wirklichen Namen und zu seiner Identität, zu der er sich ja jahrzehntelang nicht bekennen konnte, weil er sozusagen gelaufen wäre, aufzufliegen, auch ein großes Bedürfnis da wieder in die bundesrepublikanische Gesellschaft hineinzuwirken. Ja? Also er ist ja geflüchtet, nicht weil er flüchten wollte, sondern weil er gezwungen wurde zu flüchten, also Knast oder Flüchten sozusagen. Mhm. Und nachdem er dann wieder aufgetaucht ist, hat er ein großes Bedürfnis gehabt, tatsächlich auch wieder aktiv sozusagen an der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit teilzuhaben. Und in diesem Zuge ist dann die Idee entstanden, tatsächlich diese Geschichte, seine Geschichte und die der beiden anderen, Bernd Heidbreder und Peter Kraut, zu einem Dokumentarfilm zu machen. Wobei für uns es immer relativ schwierig war, wir wollten also nicht, und so ist der Film natürlich auch nicht, so ein ganz klassisches Biopic machen, also eines etwas älteren, abgetauchten, mutmaßlichen linksradikalen Terroristen, der sozusagen über seine Vergangenheit reüssiert, sondern wir wollten das schon verbinden mit der Gegenwart und vielleicht sogar auch in die Zukunft hineinschreiben. Und da ist uns tatsächlich ein großer Glücksfall widerfahren, nämlich dass Thomas mit Mal Elevé, also vormals Sänger von Airi Revolté, noch bevor wir in Venezuela waren, mit ihm gemeinsam so an einem transatlantischen Musikprojekt arbeitete. Und als ich dann Mal Elevé gefragt habe, ob er nicht Bock hätte, da mitzufliegen oder nachzukommen nach Venezuela, während wir da drehen, war für uns klar, okay, das könnte wirklich auch so eine Fortschreibung der Geschichte sein. Also zwei unterschiedliche linke Aktivisten unterschiedlicher Generationen, die aber durchaus eine Verbindung haben, die versuchen, gemeinsam so ein transatlantisches Musikprojekt auf die Beine zu stellen. Und das war so sozusagen dann die Initialzündung, zu sagen, okay, wir machen das.
Die nächste Frage, die ich mir so aufgeschrieben habe, heißt in kurz, wie viel hast du gewusst, bevor ihr losgefahren seid? Also Hintergrund ist so ein bisschen, manchmal ist es ja gut, viel zu wissen, um irgendwie auch Sachen schon direkt einschätzen zu können. Manchmal ist es aber auch gut, wenig zu wissen, beziehungsweise ist es ja auch die Frage, zu wem fahre ich da? Fahre ich zu einem linken Aktivisten, der halt ziemlich radikale Mittel gewählt hat, oder fahre ich zu einem Straftäter, zu einem Kriminellen, wie es vielleicht die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Deutschland sehen würden? Mit welchem Vorwissen oder mit welcher Haltung seid ihr dahin gefahren?
Ja, also für mich ist Thomas Walde kein Straftäter, auch kein Terrorist. Für mich ist er ein Widerstandskämpfer, ein Friedensaktivist wie Ustateki, also ein Menschenrechtsaktivist aus Venezuela es benennt. Also insofern war meine Sympathie durchaus bei Thomas Walde nach wie vor und auch bevor ich hingefahren bin. Allerdings muss ich sagen, dass tatsächlich das Wissen und die Vorstellung, was uns da erwartet, dann tatsächlich von der Wirklichkeit auch torpediert wurde. Also weil Venezuela ist wirklich ein Land, das völlig unberechenbar ist und gar nicht so an Thomas festgemacht, sondern an den Umständen, wie wir da gedreht haben, wie wir diesen Film auf die Beine zu stellen. Das war völlig abenteuerlich und überhaupt nicht planbar und von der Wirklichkeit, der venezolanischen Wirklichkeit in jedem Moment eines Besseren belehrt. Also das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich und auch spannend, und dass wir den Film überhaupt fertigstellen konnten, gleicht einem kleinen Wunder. Also nur als kleine Randnotiz, wir sind da angekommen in Caracas und hatten 10 Tage am Stück Stromausfall. Also da war gar kein Strom da kann man eigentlich nur schwerlich überleben und geschweige denn einen Film machen. Ja. Mhm. Und das hat aber, das ist aber auch wieder ein Zeugnis von dem, worum es eigentlich in diesem Film geht, nämlich um Solidarität. Hm. Und das hat uns zusammengeschweißt und wir sagen jetzt erst recht und wir werden das irgendwie hinkriegen. Und das war sozusagen auch wieder, also wir haben das sozusagen positiv gedeutet, umgekehrt und das hat uns noch stärker und noch kräftiger gemacht und die Solidarität noch stärker in den Vordergrund gestellt. Und deswegen ist es überhaupt gelungen.
Das sind quasi die Umstände, die ihr vorher so nicht konkret einschätzen konntet. Um vielleicht dem Feature oder dem vorwegzugreifen, was ich darin erfahren habe, ist, dass ihr quasi auch lange gewartet habt, um eine gewisse Arbeitsberechtigung zu bekommen, um in Venezuela drehen zu können. Und ihr habt sie nicht bekommen und seid dann als normale Touristen eingeflogen und habt quasi Undercover-Film gedreht. Das ist ja nochmal ein besonderer Umstand. War es euch das wert oder ja, wieso seid ihr diese Gefahr eingegangen?
Ja, also manchmal muss man sich entscheiden, macht man etwas oder macht man etwas nicht, ohne zu wissen, was letztendlich dabei rauskommt. Und da, nachdem wir die bei der venezolanischen Botschaft in Berlin das Arbeitsvisum, und das braucht man normalerweise, um in einem fremden Land drehen zu dürfen, beantragt haben und noch immer heute noch auf dieses Arbeitsvisum warten, haben wir irgendwann mal nach ein paar Monaten, also im November, glaube ich, Oktober haben wir es beantragt und irgendwann mal im März haben wir gesagt, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir begraben das Ganze, ja, und fahren da nicht hin, oder wir versuchen uns einfach einen Plan B zurechtzulegen. Mhm. Und wir wollten ja ursprünglich mit einem größeren Team dahin fahren, also Kamera, Ton, Aufnahmeleiter und so weiter, also wie man normalerweise halt Filme dreht. Und dann war uns klar, nee, das, so geht das nicht. Wir müssen das, wenn wir das machen wollen, tatsächlich undercover machen. Wir müssen ganz normale Touristen einreißen und vielleicht dieses Risiko und dieses Wagnis in Kauf nehmen, um eventuell dann auch doch ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und für mich war es kein Problem. Für mich war klar, ich mache das, ja. Und die anderen, die da noch beteiligt waren, den haben wir von der Produktion und auch ich als Regisseur das selber überlassen. Und da blieb dann tatsächlich nur noch einer übrig, nämlich Elias Gottstein, mit dem ich schon lange zusammenarbeite. Ein junger Typ, der gesagt hat, ja klar, mache ich auch. Und dann haben wir sind wir beide eingereist als Touristen und Malele W. kam dann ebenfalls als Touristen hinterher. Und das war nicht ganz so ungefährlich, muss man wirklich tatsächlich sagen, weil man, wenn man weiß, dass im ersten Quartal 2019, wir sind also im März 2019 dahin geflogen, Ende März, und im ersten Quartal 2019 wurden 50 Medienvertreter von der venezolanischen Regierung eingebuchtet. Ne? Mhm. Also die haben es einfach nicht so gerne, wenn man in der Öffentlichkeit mit der Kamera durch die Gegend läuft. Und das war dann schon nicht ungefährlich. Aber wir wurden auch immer mutiger und das hat natürlich auch ein bisschen mit Thomas zu tun, der sehr lange schon in Venezuela gelebt hat und auch so ein bisschen die Öffentlichkeit und Venezuela einschätzen kann, und wir fühlten uns dann zum Teil schon relativ sicher in seiner Gegenwart.
Das eine ist ja, was quasi der venezuelische Staat mit euch vielleicht gemacht hätte oder so. Und das andere ist, ob ihr von deutschen Behörden beobachtet worden seid. Du hast selbst beschrieben, immer wieder das Gefühl gehabt zu haben, beobachtet zu werden bis zur Rückkehr nach Deutschland. Und wenn man sich nochmal zurückerinnert, dass damals das Bekennerschreiben in den 90er Jahren in der Taz abgedruckt wurde, was dann zu starken auch Durchsuchungen und so geführt hat. Und in den letzten Jahren ist immer wieder auch zu Auslieferungsversuchen von Deutschland an Venezuela gekommen ist, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Riege. Aber ich nehme an, da ist die Antwort ähnlich. Ihr habt das in Kauf genommen, oder beziehungsweise noch die Frage, war die Paranoia von dir berechtigt eigentlich?
Ja, ich glaube schon, und zwar deswegen mein Telefon. Ich kannte Thomas Walter nicht persönlich, ne? Das muss man jetzt benennen. Also ich habe ihn vor Venezuela, also vor 2019 nie persönlich getroffen und gesprochen. Mein Telefon wurde 2003 vier Wochen lang vom BKA abgehört. Mhm. Ja, also insofern, ich weiß nicht warum, ja, weil sozusagen meine Tochter die Nichte von ihm ist. Ja, aber sonst hatte ich mit ihm überhaupt nichts zu tun. Also deswegen, ich glaube schon, dass es diese Paranoia oder diese Angst, tatsächlich von den Ermittlungsbehörden auf dem Schirm zu sein, nicht unbegründet ist. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass wir, wenn wir spätestens wenn wir zurückkommen aus Venezuela mit diesem ganzen Material, das wir da gedreht haben, dass wir abgegriffen werden. Wir haben natürlich auch Vorkehrungen getroffen, aber es war tatsächlich ein bisschen verwunderlich. Also wir haben uns alle ein bisschen gewundert, dass da nichts passiert ist. Ich weiß nicht, warum, ob jetzt tatsächlich das BKA und die Bundesanwaltschaft so ein bisschen den Biss verloren haben oder... Also es ist für mich unerklärlich. Wir waren natürlich froh, dass da nichts passiert ist, aber wir hatten das schon auf dem Schirm. Also so naiv waren wir nicht, also dass wir gar nichts erwartet hätten, aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Hm.
Du hast es ja vorhin schon gesagt, wie du Thomas Walter einschätzt, dass du nicht ihn als Straftäter siehst, sondern als Aktivisten, auch als Friedensaktivisten. Auch das wird ja quasi in den Gesprächen thematisiert, inwieweit Gewalt ein legitimes Mittel sein kann. Und es ist ja immer wieder ein Widerspruch. Also zum einen Friedfertigkeit, Gewaltablehnung und dennoch dann Gewaltanwendung als Protestform. Ja. Wie seid ihr da selbst mit diesem Widerspruch umgegangen? Also vielleicht du mit deinen Erwartungen, aber auch ihr in den Gesprächen.
Ja, also meine Haltung hat sich da tatsächlich auch ein bisschen verändert. Also ich habe gerade eben ein großartiges Buch, das ich jedem nahelegen möchte, gelesen von Andreas Malm, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Das ist gerade bei Matthes und Seitz erschienen. Und also auch ein Aktivist, aber auch ein Wissenschaftler, Andreas Malm, der auch bei Ende Gelände aktiv war und ist, der sozusagen, und das ähnlich auch meine Haltung, der sozusagen die Frage stellt, ob friedfertiger Widerstand in diesen Zeiten, wo sozusagen über den extremen Klimawandel die Welt absehbar an die Wand gefahren wird, ob es da tatsächlich reicht, Transparente zu schwenken oder ob es nicht tatsächlich auch notwendig ist, einen weiteren Schritt zu gehen, eben zum Beispiel, wie er das dann nennt, Sabotageakte oder mit dem eigenen Körper sozusagen Widerstand zu leisten. Mhm. Ob man nicht diesen Schritt gehen muss. Ich glaube mittlerweile ja, das reicht nicht aus, meines Erachtens, wie ich das auch in der Vergangenheit, in meiner Vergangenheit teilweise praktiziert habe, über Sitzblockaden und damals aktiv in Mutlangen, über Sitzblockaden und Demonstrationen. Ich glaube, man muss tatsächlich überlegen, ob es noch andere Formen gibt, Widerstandsformen, Möglichkeiten, Protest zu artikulieren und auch auszuüben. Und in diesem Kontext sehe ich das auch, also diese mutmaßlichen, also diese Vorwürfe, die Thomas Walter und den anderen beiden vorgeworfen werden, das ist ja nichts bewiesen, auch nichts bekannt dazu, ob es nicht teilweise notwendig ist, andere Wege zu gehen. Das muss man dann diskutieren, da muss man sich darüber unterhalten und da muss man halt auch für sich selbst Entscheidungen treffen.
Mhm. Nun haben ja wahrscheinlich die Menschen, die damals in den 90er Jahren diese Taten vollübten oder geplant haben, nicht damit gerechnet, dass das so eine Auswirkung auf ihr Leben hat. Deswegen die Frage, wahrscheinlich müsste ich das Thomas Walter direkt fragen, aber was würdest du sagen, bereut er, dass das so passiert ist, nicht im Hinblick vielleicht darauf, dass er strafverfolgt wurde, sondern dass das so krass sein Leben oder das Leben der Leute so geändert hat, dass sie quasi jetzt für Jahrzehnte von ihrem eigentlichen Leben abgeschnitten sind? Also könnte man ja jetzt sagen, nee, so hätte ich es nicht gewollt und in der Hinsicht hätte ich es eigentlich nicht gemacht.
Ja, also das beantworten sie auch in dem Film ganz schön. Also sie bereuen jetzt nichts und sie sind auch sie sind auch nicht verzagt, sondern sie sagen sich, okay, das Leben hat einen anderen Weg eingeschlagen und sie haben auf dieser Flucht, die sicherlich nicht ganz einfach war, aber auch wirklich schöne, wunderbare Dinge wie zum Beispiel Solidarität, internationale Solidarität erfahren und sie sind jetzt nicht sich selbst sozusagen oder sie werfen sich das selbst nicht vor, nun 25 Jahre auf der Flucht gewesen zu sein, sondern sie sind eigentlich mit dem, so wie sie in den letzten Jahrzehnten gelebt haben, ganz zufrieden. Also da gibt es jetzt keine Reue oder auch keine Gedanken daran, wie wäre es denn gewesen, wenn wir weiterhin in Berlin geblieben wären, wie wäre es denn gewesen, wenn wir vielleicht ein paar Jahre in den Knast gegangen wären, sondern sie stehen da tatsächlich völlig in der Gegenwart und nehmen das Leben so, wie es tatsächlich auch im Moment passiert, ihnen widerfährt und kommt.
Ich möchte kurz nochmal einen Perspektivwechsel machen, so zum staatlichen und öffentlichen Blick auf terroristische, radikale Aktionen, wie auch immer. Wenn ich richtig gelesen habe, hast du auch ein Filmprojekt zum NSU gemacht und da gibt es ja quasi scharfe Vorwürfe auch an den Staat und die Justiz, was so die Verfolgung dieser Straftaten angeht. Wenn ich mir jetzt die Geschichte so angucke, denke ich, boah, die hatten ganz schön Durchhaltevermögen, da auf die Sachen, die in den 90ern da passiert sind oder geplant wurden, irgendwie immer weiter dran zu bleiben. Würdest du da irgendeinen Vergleich ziehen oder was würdest du sagen? Wie das Bestreben des Staates oder der Justiz angeht, wenn es um links- oder rechtsradikale Aktionen geht, wenn man es überhaupt so gegeneinander stellen kann.
Ja, es ist eine interessante Frage, weil ich habe ja tatsächlich einen Film über den NSU gemacht, also 6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage, die Morde des NSU, also quasi diesen ganzen NSU-Fall aus der Opferperspektive habe ich versucht zu erzählen. Und das Interessante ist ja, dass 1995 sozusagen als Thomas Walter, Bernd Heidbreder und Peter Kraut abgetaucht sind. Genau just zu dieser Zeit hat es ja auch angefangen mit, mit dem NSU. Ne? Und wenn man dann sozusagen, man kann das natürlich nicht vergleichen, weil, weil das nicht vergleichbar ist. Auf der einen Seite wurden 10 Migranten, also 9 Migranten und eine Polizist, deutsche Polizistin ermordet, Sprengstoffanschläge, Überfälle und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist nicht mal Sachschaden entstanden. Also man kann es nicht vergleichen, aber man kann sehr wohl den Blick auf die Ermittlungsbehörden richten und das finde ich schon und davon auch was ablesen. Also wenn man auf der einen Seite sieht, dass diese 3 oder auch mehr, wie ich glaube, viel mehr NSU-Terroristen mitten in diesem Land diese Straftaten vollbringen konnten, also mitten in unserer Gesellschaft, mitten in unserem Land, umgeben von 40 V-Frauen und V-Männer des Verfassungsschutzes und auf der anderen Seite werden dann 3 links mutmaßlich längsradikalen Terroristen und die ganze Welt verfolgt mit einem immensen Aufwand, dann hinkt das natürlich. Ne? Da kann man sagen, okay, da ist der Staat auf einem Auge, nämlich dem Rechten, etwas blind. Ich glaube nicht, dass er blind ist, sondern ich glaube einfach, er kneift es zu. Das heißt also, und das ist meine Erkenntnis mit dem Umgang mit dem NSU, mit diesem Film, das gibt eigentlich einen knallharten strukturellen Rassismus in diesem Land, ja, auch bei den Ermittlungsbehörden. Und das zeigt sozusagen dieser Fall des NSU exemplarisch. Und da wird mit unterschiedlichem Maß gemessen. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass sozusagen rechtsextremistische Taten nicht verfolgt werden, auf der anderen Seite vermeintliche linksextremistische Taten bis zum Abwinken sozusagen über Jahrzehnte hinweg mit einem extremen Aufwand, mit extremen Ressourcen, Energien, Geldmitteln verfolgt werden. Und da ist einfach, da stimmt etwas nicht, ja.
Nun, wir haben es zu Beginn des Gesprächs gesagt, 2017, da sind quasi, oder ist Thomas Walter, sind die Menschen wieder ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit getreten, haben wieder Kontakt aufnehmen können, weil ja die Straftaten oder die Vorwürfe, die ihnen gemacht werden, nach einer gewissen Verjährung so nicht mehr haltbar sind. Jedoch kam dann irgendwie noch ein weiterer gesetzlicher Umstand mit ins Spiel, weswegen sie jetzt immer noch quasi oder eher im Asyl in Venezuela lebt. Kannst du das nochmal kurz erklären, beziehungsweise gibt es dazu ja auch die Kampagne, die fordert, die Menschen wieder zurück nach Deutschland holen zu können?
Ja, genau. Also wir fordern eigentlich diese Bring the Boys Back Home, heißt diese Kampagne, die von verschiedenen Menschen aus dem Umfeld getragen werden, unter anderem auch von mir, die fordert sozusagen, weil Tatvorwurf und die Repression über 25 Jahre hinweg in keinem Verhältnis steht und dass es einfach irgendwann mal ausreicht oder irgendwann mal Schluss ist und man sozusagen die Haftbefehle aufheben sollte und das Verfahren einstellen. Das wird deswegen nicht gemacht, weil es tatsächlich da noch so ein Paragraphen gibt, dass diese Straftaten tatsächlich, und das waren gar nicht die Straftaten, sondern die Verabredung zu einer Straftat, dass die erst nach 40 Jahren verjähren. Jahren und nicht eben wie eigentlich gedacht nach 20 Jahren. Das heißt also erst 2035 ist auch dieser Paragraph verjährt, dieser Vorwurf verjährt und sie können dann, wenn sie denn wollen, wieder zurück nach Deutschland. Und wir finden, das steht in keinem Verhältnis. Also es reicht jetzt 25 Jahre. Diese drei von den drei geht weder eine Bedrohung für diesen Staat auf noch sonst irgendetwas. Und ich finde, die Bundesanwaltschaft und die BSBKA haben wahrlich andere Dinge zu tun, nämlich den rechtsextremistischen Terror in diesem Land zu bekämpfen und zu verfolgen, als drei alte mutmaßlich linksradikale Männer bis sozusagen bis zu 2035 mit Repressionen zu überziehen. Also ich finde, es reicht jetzt und wir finden, es reicht jetzt und deswegen sollte man einfach dieses Verfahren und auch diese Haftbefehle einstellen und dann können drei, wenn sie denn wollen, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich wollen, wieder zurück nach Deutschland.
Das war ein guter Satz. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist das, wenn man über 20 Jahre woanders gelebt hat, will man dann eigentlich noch zurück? Also wie geht dann quasi oder ginge so eine Integration in das alte Leben, was es nicht mehr gibt oder in ein neues? Oder also welche Gedanken machen die sich da oder macht Thomas Walter sich?
Naja, also ich glaube, sie sind sehr realistisch, was jetzt die Einstellung so eines Verfahrens anbetrifft. Also alle drei gehen nicht davon aus, dass das Verfahren eingestellt wird. Also die deutsche Justiz ist da unerbittlich und ich glaube auch, dass die deutsche Justiz tatsächlich, dass die drei der deutschen Justiz wirklich ein Dorn im Auge sind. Die ärgern sich einfach maßlos, dass sie diese drei nach 25 Jahren noch immer nicht dingfest gemacht haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, und sie können sich das auch nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich das Verfahren eingestellt wird. Deswegen sind sie, wie ich vorher schon sagte, leben im Hier und Heute, im Jetzt. Und sie gehen davon aus, dass sie weiterhin in Venezuela, hoffentlich weiterhin in Venezuela existieren dürfen. Und deswegen stellt sich, glaube ich, diese Frage momentan für die drei nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere gerne mal wieder zurück würde nach Deutschland, auch die Familie sehen, auch alte Freunde besuchen. Aber ob sie jetzt tatsächlich hier leben wollen würden und ob sie überhaupt hier leben wollen könnten, das steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier geschrieben.
Es gibt noch viele, viele Fragen, die ich jetzt hätte, die ich aber auch schon beantwortet bekommen habe, weil ich das Feature, was von dir auch entstanden ist, neben dem Film schon hören konnte und was auch unsere Hörerinnen und Hörer hören können, denn ihr stellt es tollerweise freien Radios zur Verfügung, dies auszustrahlen, was wir auch tun werden. Ich weiß nicht, ob von dir jetzt noch für den Moment irgendwas ganz wichtig ist, was wir nicht erwähnt haben, was aber hier unbedingt Erwähnung braucht.
Naja, also die Frage, die sich vielleicht mancher stellt, ist, okay, da gibt es einen Film, 90-minütigen Film und jetzt gibt es auch noch ein Radio-Feature, warum und weswegen? Da gibt es tatsächlich einen Grund, also der Film hat einen anderen, bisschen anderen Fokus als das Feature. Der Film, da nehme ich mich als Filmemacher, der ja durchaus involviert ist in die ganze Geschichte, sehr stark zurück. Das heißt also, da steht Mal LEW und das Transatlantische Musikprojekt und Thomas Walter, Bernd Heidbreder und Peter Kraut so ein bisschen im Vordergrund, also ich räume ihnen diesen Raum ein und nehme mich völlig zurück. Ich tauche da ganz am Anfang im Film auf, ansonsten nicht. Und dennoch habe ich natürlich auch meine eigene Sicht so ein bisschen auf den Fall, auf Thomas Walter, auf dieses Musikprojekt, auf Mal LEW, auf Venezuela. Und das habe ich versucht, in diesem Feature so ein bisschen fassbar, greifbar zu machen. Also meine ganz persönliche Sicht auf diese Dreharbeiten, auf diese ganze Reise, auf die Konfrontation oder auch die Begegnung mit Venezuela und Thomas Walter, das ist sozusagen der Hauptfokus in diesem Feature.
Das Feature gibt es auch online quasi zu hören auf der Seite zur ganzen Kampagne bringtheboysbackhome.org. Da gibt es auch noch weitere Informationen auch zum Film. Natürlich würde ich mir diesen Film zum Beispiel auch gerne mal angucken. Wie sieht es denn da aus? Also ich meine, wir sind im Jahr der Pandemie. Im Sommer ist er irgendwann quasi veröffentlicht worden. Aber gibt es da Pläne vielleicht fürs nächste Jahr, wo der auch noch mal zu sehen sein wird?
Ja, also wir haben ihn tatsächlich ab 9. Juli, ab 9. Juli kam er in den deutschen Kinos und es lief auch gar nicht so schlecht. Natürlich gab es Hygienevorkehrungen, es durften nicht so viele Leute ins Kino, viele Kinos haben auch dann sozusagen gar nicht geöffnet, weil es sich einfach ökonomisch nicht lohnt, nur 10 Leute da reinzulassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon relativ viele Kinos gefunden, die den Film gezeigt haben und das wurde auch tatsächlich gut frequentiert, aber nichtsdestotrotz, irgendwann mal ist auch so die Kinoverwertung durch, ja, also es, man kann das so ein paar Monate aufrechterhalten, irgendwann mal, jetzt sind die Kinos eh wieder zu, macht also keinen Sinn, aber wir machen tatsächlich im Februar, März kommt eine DVD raus, dann kann man ihn quasi auf DVD sehen, dann geht er auf Plattformen und wir werden sicherlich auch noch, sobald es möglich ist, vermutlich Anfang nächsten Jahres, vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres, so eine Tour machen wollen, die wir eigentlich schon im April letzten Jahres geplant hatten und eben nicht konnten, weil die Kinos durch den Lockdown schließen mussten. Eine Tour mit Musik, weil es gibt ja auch eine EP, die über dieses transatlantische Musikprojekt von Mal LW und Thomas Walter, und dass wir da nochmal so eine Tour machen zu den Hotspots der linken Bewegung, die eigentlich schon geplant war, dass wir da sozusagen nochmal den Film zeigen, dann vielleicht auch noch für Q&As zur Verfügung stehen, aber auch nochmal die EP vorstellen und dass Mal LW dann auch noch ein bisschen singt und musiziert. Also das ist schon geplant, sehr wahrscheinlich im Frühjahr. Momentan weiß man das alles nicht, aber schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber geplant ist es so ab Frühjahr nächsten Jahres.
Darauf können wir uns also vielleicht hoffentlich freuen. Jetzt hier abschließend würde ich gerne, du hast es schon an und an angesprochen, wir haben jetzt überhaupt nicht doll über das Musikprojekt gesprochen, aber die Zeit lässt jetzt auch nicht mehr zu. Aber ich würde natürlich gerne jetzt hier mit einem Song von diesem Musikprojekt abschließen. Fällt dir jetzt spontan ein Lied ein, was dich irgendwie besonders beeindruckt hat, wo du meinst, das wäre jetzt echt hier gut, am Ende dieses Gesprächs zu spielen?
Ja, das ist natürlich Rev, so der Titelsong der EP, das drückt so, glaube ich, so ein bisschen das auch diese Verbindung von Mal LW und Thomas Walter aus, also das, was sich auch verbindet, also das ist so ein Song, der auch ganz gut ins Ohr geht und da kann man auch tatsächlich so ein bisschen tanzen drauf, also der würde sich hier natürlich sehr gut eignen, finde ich.